Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld, der, und das haben wir lange nicht erwähnt, fast mal das Bernsteinzimmer gefunden hätte. Hallo Matthias.
Das stimmt. Jetzt, wo du sagst.
Ewig nicht.
Nein, echt. Und da sind wir gleich beim Thema. Das ist ja unglaublich.
Wir sind gleich
Holger, sei gegrüßt.
Wir sind gleich beim Thema, aber es geht
ja.
Sollte es nicht um die Gruppe Wagner gehen?
Ja, aber das ist Russland.
Ah.
Das Ganze ist ja nach St. Petersburg seinerzeit gebracht worden und da ist es vermutlich auch verbrannt.
Okay, goldene Moderationsbrücken, verstehe.
Ja, ist das nicht toll.
Die Gruppe Wagner,
jawohl.
Mittlerweile aufgelöst, angeblich eine sogenannte Private Military Contractor, PMC, also eine, ja, im Grunde eine private Militär, wie nennt man das denn, Privatarmee.
Warlords,
eigentlich im staatlichen Auftrag.
So ist es. Das Ganze ist tatsächlich gegründet worden vor 10 Jahren. Und wenn man sich überlegt, was vor 10 Jahren, also 2014, auf diesem Kontinent oder etwas östlich gesagt los war.
Euromaidan-Krim-Annexion, oder?
Dann erklärt sich eben auch, warum auf einmal nicht nur diese Gruppe Wagner, sondern viele andere sogenannte Söldnerheere und Attackenabteilungen aus dem Boden geschossen sind, weil sie wurden gebraucht. Und deswegen hat Putin oder der Staat der Russischen Föderation das sozusagen befördert und hat Leute gesucht und gefunden, die all das finanzieren. Zurück zum Jahr 2014 und für die, die es nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, 2014 wurde die Krim annektiert. Die Krim ist eine Insel, eine vorgelagerte im Schwarzen Meer und war immer schon ein sehr begehrter Flottenstützpunkt für die russische Navy, die von dort sozusagen operieren konnte, rüberfahren Richtung Bosporus. Also das war alles eine sehr, ich sag mal, geostrategisch wichtige Position. Wurde im Zweiten Weltkrieg auch sehr umkämpft. Hieß übrigens eine Zeit lang, als die Deutschen da waren, Gotland.
Aha.
Und ist dann aber natürlich wieder zurückerobert worden von Stalins Truppen. Und nun war es immer in der Sowjetunion Teil des gesamten großen sowjetischen Imperiums. Und 1954, da war Chruschtschow der starke Mann in der UdSSR. Und Chruschtschow hat generös, wie er nun einmal war, gesagt, ich schenke der Ukraine die Krim. Und hat dann so eine Art, ja, Schenkung gemacht. Das kann man natürlich nicht machen. Man kann nicht einfach eine Insel verschenken oder eine Halbinsel oder einen Teil von einem Land. Hat es aber tatsächlich sozusagen der Ukraine überschrieben. Das war 1954. Das war alles völlig egal, weil das ja innerhalb der großen Sowjetunion stattgefunden hat. Nur nochmal so zur Erklärung, die Sowjetunion ist das größte Flächenland der Erde. Es beinhaltet 12 Zeitzonen.
Mhm. Und ist ein Imperium immer schon gewesen. Darum kann man da ja auch einfach so Territorium verschenken. Weil der Imperator darf das.
Und wenn man sich vorstellt, dass das regierbar ist, dann hat man sich wirklich einem Irrglauben hingegeben, das ist nicht regierbar. Und weil einfach die einen schlafen noch, währenddessen die anderen den Krieg erklären. Das funktioniert nicht. So, also die Ukraine bekommt die Krim geschenkt, bleibt aber dadurch, dass die Ukraine Teil der Sowjetunion war, ist es im Grunde genommen nur ein Akt, wo dann das Briefpapier geändert wird, wo sich aber eigentlich nichts ändert. So, und dann kommt es dazu, dass der Kalte Krieg beendet wird. Die Sowjetunion fällt in sich zusammen. Wir erinnern uns alle an Boris Jelzin, der also im Dezember 1990 die sogenannte GUS, also die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, als Nachfolgemodell der UdSSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, um auch das mal auszusprechen, gründet und damit Gorbatschow, den Chef der KPDSU und den starken Mann bis dahin in der Sowjetunion zum Rücktritt zwingt, was dann auch Weihnachten 1991 passiert. So. Also die UdSSR ist Geschichte, der Kalte Krieg ist vorbei, es bleibt die Russische Föderation immer noch sehr groß. Das ist ja auch heute noch ein sehr großes Land. Aber die Ukraine und viele der Teilrepubliken, vor allem die am Rand liegen, werden unabhängig. Aber die Krim ist weiterhin zur Ukraine geschenkt durch Chruschtschow. Ja, wird nicht revidiert. Das heißt, die Krim bleibt bei der Ukraine und die Russische Föderation verzichtet darauf sozusagen oder macht es nicht rückgängig. Und diesen Umstand möchte im Grunde genommen wahrscheinlich von seinem ersten Amtstag an, also ungefähr 1999, 2000, der russische Präsident Wladimir Putin ändern und möchte diese Krim wieder zurückholen zur Sowjetunion. Das gilt natürlich auch für den Donbass. Der Donbass, das muss man wissen, ist eine Industrieregion in der Ukraine. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Ukraine zur Sowjetunion gehört, dann war es halt sowjetisches Industriegebiet.
Na und vor allen Dingen liegt unterm Donbass unfassbar viel an Bodenschätzen.
Ja, genau. Und deswegen haben sie sich auch dahin gesetzt. Ja, aufgezogen hat das Ganze Stalin in der Industrialisierungsepoche in den 30er Jahren. Das heißt, wenn man jetzt um viele Ecken denkt und einfach mal Geschichte sich so hinbiegt, wie man es gerne hätte, dann kann man sagen, die Sowjetunion hat den Donbass hochgepäppelt und aufgebaut und jetzt nutzt ihn die Ukraine aus. Das geht nicht. Und deswegen wird der Donbass, der ja im Übrigen auch noch von sehr vielen russischen Menschen tatsächlich bewohnt ist, jetzt von Wladimir Putin sozusagen zurückbeansprucht, inklusive der Krim. Die wird 2014 in einem, ich sag mal, wirklich atemberaubenden Hasardeursakt einfach annektiert. Und dann gibt es ein Referendum über die Wiedervereinigung der Krim mit der Russischen Föderation, mit dem Ziel, die Krim zu einem Subjekt der Russischen Föderation zu machen. Mhm. Angeblich gibt es eine Zustimmung von 96,7%. Mhm. Aber es hat tatsächlich einen Leak gegeben. Das heißt, die Papiere sind veröffentlicht und sozusagen publik gemacht worden vom Russischen Rat für Menschenrechte. Den gibt es tatsächlich. Und diese Papiere sagen, es hat eine Wahlbeteiligung von 30-50% gegeben, je nachdem, wo man guckt. Davon haben 50-60% für den Anschluss gestimmt. Das heißt, etwa 20% der Wahlbeteiligten oder Wahlberechtigten hat mit Ja gestimmt. Hm. Und daraus wurde, also 20%. Und daraus wurde dann sozusagen eine riesen russische Jubelfeier gemacht in Moskau auf dem Roten Platz. Und das ganze Land war in russische Fahnen getunkt und die Krim gehörte wieder zu Russland. Und das Gleiche hat er dann probiert mit dem Donbass. Und wir erinnern uns alle, dass sowohl auf der Krim als auch im Donbass auf einmal so kleine grüne Männleins rumliefen.
Die grünen Männchen, genau.
Genau, die hatten zwar Uniformen an, aber keiner wusste, wo sie herkommen. Sie hatten nämlich keinerlei Nationalitätsabzeichen, keine Rangabzeichen, keine Namen, keine gar nichts. Es waren einfach nur Militärklamotten. Und diese Leute haben die politische Situation und die militärische Situation sowohl auf der Krim als auch im Donbass destabilisiert. Das heißt, die haben hier mal einen kleinen Anschlag verübt und da mal die Luft aus den Reifen gelassen und hier und da und dort waren sie tätig und haben dann sozusagen im Inneren diese Region verunsichert und destabilisiert, sodass dann die Russen sagen konnten, die dort lebenden russischen Menschen sind in Gefahr. Mhm. Und da wir ihnen sozusagen als Staat der Russen helfen müssen, werden wir da jetzt einmarschieren und die Lage für sie in Ordnung bringen. So, das kann man unter dem großen Begriff hybride Kriegführung, ich sag mal, subsumieren. Also Desinformationskampagnen gehört dazu, richtige Lügenkampagnen, wo du einfach über die sozialen Netzwerke irgendeinen Scheiß verbreitest, der einfach ausgedacht ist und völliger Blödsinn ist.
Das hat ja auch hervorragend funktioniert. Ich meine, es ist ja wirklich bis in Kreise hier in Deutschland, in Westeuropa, die sich grundsätzlich für gut informiert halten, bis in diese Kreise ist das ja vorgedrungen, dass man gedacht hat, na ja, die Ukraine, die machen ja ganz schlimme Sachen da im Donbass und die Russen, die kommen denen wirklich nur zu Hilfe.
Ja, ja.
Bürgerkrieg, ne, pro-russische Separatisten und so, was wir da alles für Worte gelernt und benutzt haben, die sich dann im Nachhinein, also 10 Jahre oder 8 Jahre später, als im Grunde pure Propaganda.
Das ist eine einzige Lügenkonstruktion gewesen und diese Typen, die man da vorgezeigt hat, in Lugansk und Donetsk, das waren Türsteher, ja, das waren irgendwelche Idioten gewesen, die man da hingebaut hat und die haben dann einfach nur die Zettel unterschrieben, angeblich im Auftrag der Bevölkerung und angeblich nach völlig regulären Wahlen, die mit vorgehaltener Waffe durchgeführt wurden. Also die Destabilisierung der Region hat letztendlich dazu geführt, dass man auch noch solche Wahlen durchgeführt hat, in Anführungsstrichen gesagt, die das Ganze nun endgültig destabilisiert haben und dann irgendwann wachte auch die Welt auf und dann haben wir natürlich alle reagiert. Was ich sagen will ist, wir haben es wenn wir die Gruppe Wagner betrachten, und das tun wir ja heute, dann haben wir zwei Begriffe zu beachten. Einmal die Gruppe Wagner als Söldnerheer, als Fortsetzung der Tradition der Warlords, die gibt es seit der Antike. Und das zweite ist, wir müssen hybride Kriegführung betrachten. Und hybride Kriegführung ist ein blödes Wort. Auf die treffen wir jeden Tag. Also ob es jetzt abgehörte Luftwaffenoffiziere sind oder irgendwelche Fernsehsendungen im russischen Fernsehen, wo also die Bombardierung Berlins mal durchgespielt wird. Das kannst du jeden Tag da sehen im Fernsehen. Bis hin zu, wie ist es eigentlich passiert, dass der Brexit stattgefunden hat? Oder wieso ist eigentlich Donald Trump gewählt worden? All diese Dinge sind tatsächlich Teil der großen Unternehmung Destabilisierung der Welt oder der westlichen Welt zum Aufbau einer neuen Weltordnung. Das ist das, was Putin will, was auch Xi Jinping will, also der chinesische Großmeister. Und der hat so ein paar hilfswillige Affen am Start, zum Beispiel den da in Belarus, der Lukaschenko, der im Grunde genommen so ein hinterherlaufender Trottel ist, hat man so manchmal das Gefühl. Also jedenfalls, es gibt so eine Achse von Leuten, da kommt noch der nordkoreanische Rollmops dazu, die einfach sagen wollen, wir müssen diese von den USA bestimmte Welt auflösen. Und wie tun wir das? Indem wir die westliche Welt komplett destabilisieren. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Wir werden befeuert mit all diesen Dingen. Mhm. Und das geht, ich sage das jetzt deswegen so ausführlich, weil ich wirklich auch hier in diesem Falle sagen will, wer es noch nicht weiß. Es ist zum Beispiel so, als eins von vielen Beispielen, neulich mal durch die Presse gegangen, dass zwei Kindergärten im Ruhrgebiet vergiftetes Essen ausgeteilt hätten.
Mhm. Habe ich nie mitbekommen.
Ja, das war Quatsch. Hat aber dafür gesorgt, dass die Leute völlig ihre Kinder, also das würdest du ja auch machen, du würdest doch dein Kind nicht in den Kindergarten schicken, wo es vergiftetes Essen
gibt. Ja, klar.
Ja, so. Und im Endeffekt ist das ein wunderbarer Anlass, wieder mal zu sagen, die kriegen das einfach nicht hin, unser Land vernünftig zu regieren.
Ja.
Und damit landet alles bei Scholz. Das Ziel ist, die Bundesregierung zu destabilisieren, sie so anzugreifen und anzuschießen, dass so Leute wie Herr Krupalla oder Frau Weidel oder so oder Herr Gauland auch dann sozusagen leichtes Spiel haben, weil sie einfach dieses nur noch verstärken müssen. Sie müssen einfach sagen, die können das einfach nicht. Das hat auch Friedrich Merz schon mal gesagt. Der hat sich dahingestellt und hat der Bundesregierung erklärt, sie können das nicht. Mhm. Frau Weidel sagt dann, sie hassen Deutschland.
Übrigens, wo du sagst, das mit dem Kindergarten, was ja sich auch wir sind gerade Mitte März 2024, gerade entpuppt sich die wirklich große Geschichte, die ich tatsächlich auch in der Wochendämmerung berichtet hatte, dass Frankreich eine Bettwanzenplage hätte, entpuppt sich gerade auch als mutmaßlich russische Informationskrieg.
Kriegsführung. Ja, das ist alles hybride Kriegführung. Ich meine, erinnere dich mal, so du das noch kannst, an den Abend, bevor der Brexit gewählt wurde oder abgewählt oder durchgeführt wurde. Ja, da war allen klar, das wird mit Nein ausgehen, wir bleiben in der EU. Es war allen klar. So, und dann wachst du morgens auf und da steht dann, die Briten treten aus. So, und
Lisa, erinnerst du dich an Lisa?
Lisa, ja, das ist diese Mädchen.
War ein vermisstes Mädchen in Berlin. Angeblich entführtes Mädchen, die aber einfach nur ein paar Tage bei ihrem Freund übernachtet hatte, wo auch die Russen extrem Propaganda gemacht haben. Und zwar über ihre Kanäle in die russlanddeutsche Bevölkerung hier in Berlin-Brandenburg. Und darüber ein riesen Mediengedöns losgetreten.
Genau. Damit, ja. Und wir haben es verpennt und haben es viel zu lange zugelassen, dass so Dreckschleudern wie Russia Today und andere russische Informationsprogramme, sage ich mal in Anführungsstrichen, hier weiter ausgestrahlt werden dürfen und überhaupt eine Chance haben, mit uns in Berührung zu kommen. Wir sind zu blöd, das tatsächlich jetzt mal ganz einfach gesagt, wir sind zu blöd, das sozusagen zu akzeptieren, was uns die Fachleute die ganze Zeit schon sagen. Und die sagen auch eindeutig, abstellen, abstellen, abstellen. Da hilft nichts. Wir müssen das einfach verbieten. Da gibt keinen Weg dran vorbei.
Ist das halt haben wir schwer, jetzt auch gemacht. Also es ist halt schwierig, weil es gibt ja diesen schönen Satz, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren kann. Und ja, genau wohl, das ist ja
Parade. Ja, ist mir alles klar. Aber man muss es trotzdem laut und deutlich sagen, natürlich, damit die Entscheidungsträger begreifen, jedes Zögern ist falsch. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung, weil ich bin ja Historiker und natürlich greife ich jetzt zu den Geschichtsbüchern und gucke, wie ist denn die Situation, ich sag mal, vor 80, 90 Jahren gewesen, wo wir auch einen Aggressor in Europa hatten. Ist der irgendwie stillgestellt worden, dadurch, dass man ihm die Hand gegeben hat? Nein. Antwort nein. Hat er irgendwie darum gezögert, sein eigenes Volk zu opfern? Antwort nein.
Nein, natürlich nicht. Und diese Leute, die mit den...
Die sind irre.
Mit denen kann man nicht reden. Ja, sicher.
Der ist irre und der muss weg. Das hilft nicht. So, wir wollen jetzt aber nicht über Putin reden, sondern über die Art und Weise, wie er zum Beispiel mit Hilfe dieser hybriden Kriegführung uns persönlich sozusagen anmacht. Und zweitens, wie er auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt mit Söldnertruppen à la Gruppe Wagner russische Interessen durchprügelt. Mhm. Ja, also nicht einfach nur sagt, ach, ich hätte aber auch gerne ein bisschen was von dem Gold hier in Afrika, sondern der besetzt Minen. Der erschießt Wanderarbeiter, die sich dagegen wehren. Der setzt sich in Syrien. Das war sozusagen das taktische Umfeld für den Ukraine-Krieg. Der probiert das mal aus, wie das ist, wenn man so Aleppo platt macht. Mhm. Und mittlerweile sehen Städte in der Ukraine genau so aus wie in Aleppo. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Typ führt einen Zweiten Weltkrieg mit den gleichen Mitteln. Flächenbombardements und wenn es gar nicht anders geht, dann kommen da noch ein paar Nagelbomben bei oder irgendwelche Brandbeschleuniger und ähnliche Dinge. Und die Ukraine sieht ja an vielen Stellen in den Städten wie ein Gerippe aus. Also wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo du einfach nur noch ein paar Außenwände gesehen hast, der Rest war kaputt. So, und das hat er eben in Syrien auch gemacht und auch dort war zum Beispiel die Gruppe Wagner, aber es gibt mittlerweile 32, hat man mir mal gesagt, 32 solcher Gruppe Wagner Vereinigungen, die bezahlt werden und jetzt kommt es. Und das macht die Sache wirklich extrem schwierig. Die werden nicht direkt von Putin bezahlt, sondern der Putin sagt den Oligarchen von Gazprom und Rosneft und wie sie alle heißen, du wirst jetzt hier 2 Milliarden in den nächsten 5 Jahren ausgeben dafür, dass du meinetwegen von, ich sage jetzt mal einfach die Gruppe Wagner bezahlst. Und ich sage dir, dafür kannst du weiterhin in der Tann irgendwo in Sibirien Gasvorkommen ausplündern und die weltweit für teuer Geld verkaufen, damit du die Kohle hast, um die Gruppe Wagner zu bezahlen, beziehungsweise eine andere.
Es ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anders. Der sagt denen das noch nicht mal. Es gibt, witzigerweise ist es ein Roman, geschrieben von Yassin Musharbash, Kollege, also ein Journalist, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Terrorismus und sowas. Entschuldigung. Und der hat einen Roman geschrieben vor, ich weiß es gar nicht, 2 Jahren oder so. Der heißt Russische Botschaften, ein Thriller. Übrigens, sehr spannendes Buch, kann man super weglesen, so irgendwie, wenn du mal Popcorn, also ne, so super recherchiert. Ich habe ihn auch schon mal zu einem anderen Buch interviewt, also der weiß wirklich, worüber er schreibt. Und der erzählt so mehr oder weniger beiläufig in diesem Buch, wie diese Befehlsverteilung in diesem Putin-System funktioniert. Ob es wirklich so ist, kann ich nicht sagen, ich finde es nur äußerst plausibel. Und zwar hat Putin ein System, in dem diese Leute, die zum Beispiel solche Söldnertruppen kontrollieren, mutmaßen, was Putin gerne von ihnen hätte, und entsprechend handeln und dabei gegenseitig in Konkurrenz treten und es darum immer stärker eskaliert. Ja. Aber Putin sagt nie, mach das, sondern Putin sagt nur, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann, ne, das also mit dem Yeah sollte doch Schluss sein. Das muss ja auch nicht notwendigerweise dazu führen, dass Beatmusik verboten wird. Ne? Aber wenn du dann in der entsprechenden Behörde sitzt, dann sagst du, ah, guck mal, der Stadtratsvorsitzende möchte keine Beatmusik, dann verbiete ich das jetzt einfach mal, sicherheitshalber, um mich bei ihm beliebt zu machen, um in diesem mafiösen System, was Putin da hat, auch weiter aufzusteigen und mächtiger zu werden. Das fand ich eine sehr interessante These.
Das kann auch gut so sein. Es führt letztendlich aber aufs Gleiche raus. Also klar, wie er das macht, das kann ich nicht beurteilen, aber das klingt irgendwie auch für mich sinnvoll.
Führt natürlich auch dann dazu, dass Putin sich immer hinstellen kann und sagt, ich hab hier nichts angeordnet.
Genau, er sagt es ja auch immer. Er hat da keiner, ich weiß gar nicht, was wollen Sie von mir? Das interessiert mich überhaupt nicht. Mit der Wahl in Amerika, das interessiert mich überhaupt nicht. Dass er aber 30.000 E-Mails von Hillary Clinton an Donald Trump geschickt hat, das interessiert ihn offenbar auch nicht mehr, aber er hat es gemacht. Mhm. Wir wissen mittlerweile auch genau, welcher Idiot im Team Hillary Clinton dafür verantwortlich war, dass die überhaupt in diese Nummer reingekommen sind und die ganzen Sachen klauen konnten. So, also für uns beide heißt das persönlich, ich nehme nichts mehr an, was in irgendeiner Form mir nicht sofort bekannt erscheint als E-Mail oder sonst wie auf meinem Rechner. Mhm. Das fliegt alles in Müll. Und das ist auch die einzige Sache, die wir selber machen können. Wir können irgendwelche Firewalls aufbauen, aber und darauf hoffen, dass jetzt im Bundestag, wobei da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, aber immerhin, die versuchen es, ob im Bundestag eben jetzt so viele Leute sitzen, die das erkennen und die eben nicht die Handys von irgendwelchen Bundestagsabgeordneten ausspähen und so weiter. So, also wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, es gibt ungefähr 30 von diesen Söldnertruppen. Mhm. Sie sind eine Gefahr für die Länder, wo sie hingeschickt werden. Sie sind aber auch eine Gefahr in Russland selbst. Und wir können das jetzt sehr schön nachvollziehen an dem Beispiel nach der Zerschlagung der Wagner-Gruppe und nachdem also Prigozhin seinen Marsch auf Moskau abgebrochen hat, sind die ja nach Weißrussland oder Belarus gegangen und der Lukaschenko hat dann gesagt, das ist überhaupt kein Problem, die können hier arbeiten und die können meine Leute ausbilden und wir haben eine sinnvolle Verwendung. Er muss aber vorsichtig sein, weil wenn Putin sagt, immer der Lukaschenko, der muss weg, ich brauche da jetzt irgendwie einen Jüngeren, dann wird diese Truppe in seinem Land schon befinden, gegen Lukaschenko putschen. Ja. Und zwar ganz schnell. Es geht ruckzuck. Es dauert 2 Wochen, dann ist der Mann weg. Und wahrscheinlich auch tot. Insofern gilt das natürlich auch für Russland selber. Und dieser Marsch auf Moskau, den Prigozhin da veranstaltet hat, der war ja schon einigermaßen beeindruckend. Der hat dann aufgehört, warum auch immer.
Das finde ich ja, also da, ich hoffe, dass die Historiker irgendwann.
Irgendwann.
Ich hoffe, dass ich das noch mitkriege. Also das ist wirklich eine der irritierendsten Geschichten.
Ja. Ich finde es auch sehr irritierend, dass jetzt im Moment, wo wir das aufnehmen, also Mitte März, aus Russland Meldungen kommen, dass pro-ukrainische russische Truppen in Russland gegen russische Armeeeinheiten kämpfen oder Feuer legen in, keine Ahnung, irgendwelchen Ölraffinerien.
Ja, aber das kann ich noch nachvollziehen. Das ist halt so ein Partisanenkampf, ne?
Ja, also, pass auf, ich will wissen, was dabei rauskommt. Und ich will wissen, wir gehen ja immer davon aus, die russische Föderation ist monolithisch sozusagen. Es gibt da keinerlei Gegenwehr mehr. Und die Frage ist, ob das wirklich so ist oder ob es einfach nur nicht bekannt wird. Also, die Tatsache, dass es dort schwer bewaffnete Einheiten von Leuten gibt, die, mit denen ich auf gar keinen Fall Autoquartett spielen würde, ja, das auf gar keinen Fall, die laufen da frei rum und haben alle eine durchgeladene Kalaschnikow oder Neueres am Hals und werden die auch einsetzen, haben die überhaupt kein Problem mit, das sind einfach Killer. Ja, diese Prigozhins dieser Welt sind Killer und wenn die sagen, du musst da hinten dieses System kaputt machen, dann tun sie das. Siehe Syrien, siehe Ukraine, zumindest mal im Donbass. Ich weiß auch nicht genau, wie es da jetzt wirklich aussieht. Ich weiß nicht genau, was diese Kerle da ernsthaft sozusagen an Schaden hinterlassen haben und ob das irgendwie in den nächsten 20 Jahren wieder reparierbar ist, das kann ich alles nicht beurteilen. Aber ich fürchte Schlimmstes. So, und jetzt ist die Frage, was sind das eigentlich für Gestalten, die sowas machen? Und da ist dieser Prigozhin, Jewgeni mit Vornamen, ein wunderbares Beispiel. Der Typ wird 1961 in Leningrad geboren, ja, damals noch Leningrad. Sein leiblicher Vater starb, als er 1 Jahr alt war. Und man sagt so, das ist ein unglaublich durchtrainierter, sportlicher Jugendlicher gewesen, der auf einer Sportakademie war. Aber auf dieser Sportakademie und in seiner schulischen Karriere ist schon klar, wenn es irgendwo Konflikte gibt, dann fliegen die Fäuste anstatt die, ich sag mal, rhetorischen Fäuste. So, der Typ hat sich rumgeprügelt und war so ein klassischer Schulhofschläger. Ja, also wo du denkst, oh, den umkurven wir mal weiträumig. Und mit 18 kriegt er die erste Bewährungsstrafe wegen Diebstahl. Mit 20 wird er zu 13 Jahren Haft wegen Raubüberfällen, Wohnungseinbrüchen und Anstiftung zur Prostitution von Minderjährigen eingesetzt, also inhaftiert. Nach 9 Jahren im sowjetischen Straflager, das ist kein Zuckerschlecken gewesen, das muss man wirklich sagen. Also wir reden jetzt vom Jahr 1981, der hat von 81 bis 90 im sowjetischen Straflager gesessen, irgendwo in der Kälte in der Arktis oder so. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass dieses ihn absolut geprägt hat für den Rest seines Lebens. Mhm. Und deswegen ist das für mich so völlig merkwürdig, dass der, bevor er diese Söldnertruppe aufgezogen hat, Koch war.
Der war Koch. Putins Koch, ja. Das war Putins ja auch Koch. So ein Ding, wo Putin auch gesagt hat, als es die Gruppe Wagner längst gab und der die kommandiert hat, hat Putin immer noch gesagt, mich interessiert nicht, was mein Koch in seiner Freizeit macht.
Genau.
Das ist im Grunde genial.
Aber das gehört dazu. Also, es gehört dazu. Das ist hybride Kriegführung. Du sagst einfach nicht, was du tust. Und du vernebelst alles. Du schmeißt einfach nur noch Rauchkerzen und verunsicherst alle in der Welt. Und
Flooding wir haben ja, the zone with shit hat genau. Bannon hieß er, glaube ich, der hübscheste Mann im Schnapsladen.
Genau, und wir haben einfach, wir haben keine Gegenmittel dagegen, weil wir nicht genau wissen, wird er jetzt Atomwaffen einsetzen oder nicht. Dann sagt mir dann irgend so ein ganz neunmal kluger, ey, weißt du, die sind alle so verrostet, der kann die gar nicht mehr einsetzen. Sag ich, ja, das, weißt du das? Weißt du es? Nein, weißt du nicht. So, also Der gehen wir wieder zurück zu Prigozhin. Der macht das wirklich gut. Der ist Koch, offenbar nicht ganz untalentiert, und dann baut er eine Schnellrestaurantkette auf. Sowas wie McDonald's. So, und mit dieser Schnellrestaurantkette arbeitet er sich sozusagen ins Umfeld von Wladimir Putin vor. Der bietet dann an, Catering zu machen, wenn, keine Ahnung, ein hoher Staatsgast kommt. Dann siehst du ihn im Smoking, etwas merkwürdig sieht das dann aus, aber im Smoking hinter dem Putin stehend, der reicht ihm irgendwelches Essen. Er kennt dann auf einmal Putin persönlich, also er ist dann mit ihm nicht gerade befreundet, aber sie kennen sich sehr gut, das kann man wirklich sehr, das kann man sehr gut nachvollziehen. Und er sammelt ein wirklich beachtliches Privatvermögen an, weil er natürlich sich diese Staatsbesuche und die Banketts dazu gut bezahlen lässt. Und er entwickelt sich zu einer sowohl schillernden als eben auch wirklich brutalen Persönlichkeit. Und wenn man sich nur mal diese Fernsehauftritte anguckt, die er in der Ukraine Richtung Shoigu, dem Verteidigungsminister der Russischen Föderation, abgezogen hat, dann kann man wirklich sagen, da bellt das Ungeheuer. Das ist wirklich abenteuerlich. Also der schreit, ja, und benutzt unfassbare Vokabeln, um diesen Verteidigungsminister anzumachen, weil er angeblich keine Waffen schickt oder weil er zu wenig schickt oder weil er gar keine schickt, was weiß ich. So. Gleichzeitig aber wird er durch solche Auftritte, und das ist auch Prinzip dieser Warlord-Gruppen, ein absoluter Held für seine eigenen Leute. Mhm. Ja, die sagen, boah, ey, guck mal, da steht unser Chef, der legt sich aber mit den Höheren richtig an und der nimmt sich auch kein Blatt vor den Mund und so weiter. Der ist also jemand, der sich für unsere Interessen einsetzt, zum Beispiel, dass wir einen höheren Sold kriegen, dass wir mehr Waffen kriegen, dass wir bessere Waffen kriegen und so weiter. So, und Prigozhin entwickelt sich zu dem, was man früher Warlord genannt hat. So, wenn man nachgucken will und Lust hat, was so ein Warlord so richtig ist, der mag Wallenstein nehmen, das war so ein klassischer Warlord. Oder wenn er es ein bisschen früher haben will, Geiserich, ein Germanenfürst oder auch Chlodwig, der dann später das Merowingerreich gründet. Das waren letztendlich Warlords, die in einem Gebiet, das nicht staatlich gesichert ist, versuchen, eine Macht auszuüben, ohne davon von einer Staatsmacht ermächtigt zu sein. Das ist das Wichtige. Also die sind.
Das ist das Gegenteil von Rechtsstaatlichkeit.
Genau, das ist das krasse Gegenteil. Das ist, Rechtsstaatlichkeit ist da entfernt. Das gibt's nicht. Also in dem Moment, wo ein Land durch Krieg, also ich sag mal so Libyen, ja, das ist Mali. Einfach nicht. Ja, Mali, das ist nicht regierbar und wird einfach, ach, wie soll ich sagen, sich selbst überlassen. Und das ist, wird aber nicht sich selbst überlassen, sondern es kommen Leute, die dann sich dieses Land einverleiben. Mhm. Und natürlich das alles auf Kosten der Bevölkerung machen und sich nur zu einem privaten Zwecke, sozusagen zur Füllung der eigenen Tasche, sich dort alles Mögliche unter den Nagel reißen, Bodenschätze und Ländereien und so weiter. Jedenfalls, die werden, also diese Warlords werden dann so mächtig, dass sie im Grunde genommen nicht mehr wegzudenken sind. Wallenstein war beim 30-jährigen Krieg nicht mehr wegzudenken. Der musste umgebracht werden. Wurde er dann auch. Prigozhin war so mächtig, dass er ins Flugzeug stieg und runterfiel. Ja. Es ging nicht anders, weil Putin gesagt hat, wenn der jetzt weitermacht, der ist einmal bis, keine Ahnung, 200 Kilometer vor Moskau gekommen mit seinen Panzern und das nächste Mal kommt er direkt bis zum Kreml. So, und dann, was soll ich machen? Also dann muss ich einen Bürgerkrieg führen gegen den, dann bringe ich ihn lieber vorher um und gleich mit ihm seine ganzen Führungstypen.
Ja, und kannst natürlich auch gleichzeitig das Signal nach innen senden.
Unbedingt.
Guck mal,
unbedingt.
Selbst der ist nicht sicher vor mir.
Genau. Und das sagen ja auch die ins Ausland geflüchteten Oligarchen, also Chodorkowski und so, die erzählen ja den ganzen Tag rauf und runter, dass Putin das erkannt hat, dass die Machtsicherung über Brutalität und über Mord und Totschlag geht. Mhm. Und das tut er auch. Der kommt aus dem KGB, er ist KGB. Und das sind genau die Methoden, mit denen damals gearbeitet wurde. So, und diese Warlords, also Prigozhin, und diese Gruppe ist ja nicht tot. Es gibt sie ja immer noch, nur Prigozhin ist tot. Also die Gruppe Wagner heißt jetzt anders, aber sie gibt es noch. Und sie werden in Russland und in der Ukraine, je nachdem wie das ausgeht, eine extrem wichtige Rolle spielen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie so eine Art Nebenarmee werden. Teilweise dann wirklich unter der Hoheit und dem Kommando des Verteidigungsministeriums, aber sich dann meinetwegen im Donbass rumtummeln. Ja, und dort russische Interessen sichern, genauso wie russische Interessen gesichert werden in Afrika, wenn es irgendwo eine Goldmine gibt oder in Südafrika, wo Bodenschätze gehoben werden. Da stehen tatsächlich russische Söldner, die dafür sorgen, dass das sozusagen, was da gehoben wird oder was russisches Interesse ist, durchgesetzt wird. Und damit übt Putin fast jetzt schon eine weit über seine Bedeutung hinausgehende Herrschaft aus, nämlich in Teilen der Welt, wo er einfach glaubt, da sind russische Interessen. Und dann schickt er da solche Typen hin und die setzen das durch. Und er kann immer sagen, ich weiß gar nicht, wovon sie reden.
Und der
Was
Witz
wollen
ist ja,
sie eigentlich?
Der Witz an der Sache ist, russische Interessen sind in diesem Fall nicht nur die lokalen Interessen, also die Rohstoffe, die es da vielleicht auszubeuten gibt, sondern gleichzeitig dient das wiederum der Destabilisierung des liberalen Teils der Welt.
Ja, er will.
Weil das ist immer auch, und das finde ich das Faszinierende auch daran, es ist immer auch ein Kampf gegen den Liberalismus. Immer.
Aber unbedingt. Es geht darum, die monopolare Welt abzubauen und sie zur bipolaren oder
ja, multipolaren.
Multipolaren, ja gerne, wie auch
was,
immer.
Was ein Euphemismus ist für das Recht des Stärkeren.
Ja, ist mir schon klar, aber ich sag mal, ich finde, also wenn du mich jetzt so persönlich fragst, diese von Amerika dominierte Weltordnung, muss ich ehrlich gesagt sagen, hat für mich auch sehr große Schrecken.
Die ist nicht toll, aber es ist immer noch besser als alles,
ja, genau,
was darauf
aber
folgen
sie ist,
kann.
Wenn du dir jetzt mal anguckst, was so Typen wie Ronald Reagan veranstaltet haben oder der kleine Bush, das sind alles Verbrecher.
Du, ja, tut das mir natürlich. Leid. Und ich weiß noch, was ich 2003, was ich einen Ärger gekriegt habe, als ich es gewagt habe, im öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk vom amerikanischen Überfall auf den Irak zu sprechen.
Ja, ja das ist klar. Das war eine Invasion ohne jeglichen
Grund. Ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber
der wusste das auch noch und der Tony Blair wusste es auch.
Aber innerhalb dieser Sphäre der, ich sag mal, der amerikanischen kulturellen Hegemonie oder meinetwegen auch überhaupt der amerikanischen Hegemonie innerhalb dieser Sphäre galt und gilt die Stärke des Rechts. Und das ist wichtig. Und die Stärke des Rechts gilt nicht innerhalb der Hegemonie der Sowjetunion oder Russland.
Ja, aber da will ich mal einfach Widerspruch einlegen. Also okay. Die Stärke des Rechts gilt nicht zum Beispiel bei der Invasion im Irak.
Das ist richtig. Der Irak war auch nicht Teil dieser Sphäre.
Der
Irak hat nicht nach den Regeln gespielt.
Ja, pass auf, du kannst, nimm alle Länder außerhalb Europas. Ja, da gelten diese Regeln alle nicht. Wenn du sagst für Europa, dann stimme ich dir zu, weil hier in Europa sitzen wir auf der Insel der Glückseligen. Wir haben es noch nicht gemerkt. Wir haben einfach gedacht, das ist der Normalfall.
Genau.
Das ist natürlich Quatsch. Wir sind tatsächlich unter dem Segel der Amerikaner ins absolute Paradies gefahren,
ja,
und haben uns um nichts kümmern müssen und es war alles scheißegal, weil der große Army wird das schon regeln. So, und diese Entwicklung und das, was da als Ergebnis rausgekommen ist, ist nicht akzeptabel. Und zwar deshalb nicht, weil es ungefähr 60% der Weltbevölkerung ausschließt oder wahrscheinlich noch mehr. Also die Chinesen zum Beispiel, die sind bis zum heutigen Tage letztendlich ein Staat zweiter Klasse.
Ja.
Ja, und dass sie das nicht hinnehmen.
Wie lange die auch um die Welthandelsorganisation gekämpft haben und so.
Genau, dass sie das nicht hinnehmen möchten, das kann ich nachvollziehen. Russland hat die Wirtschaftskraft von Italien und möchte gerne im Windschatten der großen Chinesen sich auch sozusagen als Weltmacht gerieren, obwohl sie das tatsächlich nicht sind und auch niemals werden, weil sie einfach dazu nicht die wirtschaftliche Kraft haben.
Ja.
Überleg dir mal, was das bedeutet. Sie haben die Wirtschaftskraft von Italien.
Ja? Trotzdem möchte
ich liebe Italien heiß und innig. Das ist gar keine Frage. Aber das ist kein besonders ökonomisch erfolgreicher Staat.
So. Oh, na ja, doch schon. Also man muss ja immer mal sagen. Ne, ja,
für ihre Verhältnisse
ja,
schon.
Und das sind EU-Nettozahler und so. Also die sind schon nicht schlecht.
Ja.
Ich würde gerne noch eins einwerfen.
Sehr gerne.
Was die USA und die von ihnen, ich kürze das ein, die von ihnen beherrschten Staaten, der Westen, was der Westen nicht gemacht hat, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, ist einen imperialen Anspruch zu formulieren und den mit Gewalt durchzusetzen. Die Amis haben den Irak nicht besetzt und zu einem Überseeterritorium gemacht.
Ja, das stimmt.
Also, und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ist das, was Russland macht. Russland versucht, sein Gebiet zu vergrößern.
Ja, aber nur mit der Ukraine, also und von mir aus auch noch mit Georgien, also mit den Umrissen des Zarenreichs oder der Sowjetunion.
Das versuchen sie,
aber Syrien zum Beispiel nicht. Nein, das ist jetzt, ich will das ja nicht rechtfertigen, ich will nur sagen, sie machen es zum Beispiel nicht in Syrien, sie machen es auch nicht in Afrika, sie versuchen da Einfluss zu gewinnen, ja, aber es ist nicht eine russische Föderationsgebiet oder so, sondern es ist einfach der Versuch, Bodenschätze zu generieren oder, keine Ahnung, Waffen zu generieren und so weiter oder die Verbindung mit dem Iran, das ist genauso etwas, wo ich auch denke, da sitzen zwei Schurkenstaaten sind da am Start, ja, das sind Verbrecher da in Teheran, die Menschenrechte, jedenfalls die nach unserem Sinne Menschenrechte sind, derartig malträtieren, dass man mit denen eigentlich gar nicht mehr reden kann. Nur wenn wir das tun, und das haben wir ja versucht in der amerikanisch dominierten Weltordnung. Mhm. Wir bestrafen alle, die nicht unserer Meinung sind. Das ging mit der Hallstein-Doktrin los in den 50ern und endete im Grunde genommen mit der Außenpolitik der Bundesrepublik all die Jahrzehnte durch, dass man einfach sagte, nee, also wir halten die auf Distanz. Ja, wir möchten das nicht. Mit Russland war es was anderes, das war auf dem eigenen Kontinent und Kriegsgegner und so, aber afrikanische Staaten oder sowas, nee. Stimmt. Also das ist ein Pakt.
Das waren nie Subjekte, ja.
Genau. So, und China, da haben wir dann irgendwann gesagt, das ist schon eine schöne Werkbank für Europa, da wollen wir da mal doch mal ein bisschen so. Aber über Menschenrechte haben wir mit denen nicht geredet. Wir haben einfach so, und das ist heuchlerisch und das ist einfach verlogen und scheiße. Und das wird jetzt beendet. Und das ist ehrlich gesagt ganz gut. Ich könnte zum Beispiel mit einer multipolaren Welt gut leben. Ja, wenn wir einfach sagen, es ist nicht nur eine Weltmacht am Start. So, das Problem ist, alle diese wichtigen Staaten, ich sage jetzt mal China und Amerika, die müssten einfach die Größe aufbringen und zu sagen, gut, ihr könnt natürlich leben, wie ihr wollt.
Ja.
Ja, solange sie das tun, ist das kein Problem. Wenn aber die Chinesen bis in den Duisburger Hafen ihre Seidenstraße ausbauen und auf dem Weg dahin alles kaufen und kaputt machen, was es gibt, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, raus mit ihnen.
Ja.
Dann eben kein Duisburger Hafen saniert von Chinesen.
Aber genauso,
und genauso Hamburger Hafen.
Genauso kannst du ja sagen, Moment mal, die Chinesen haben niemanden auf dem Weg der Seidenstraße gezwungen, dabei mitzumachen. Das haben die freiwillig gemacht. Genauso,
ja,
wie alle freiwillig beim Dollar mitgemacht haben.
Ja, aber das darf ich mal ganz kurz widersprechen. Das tue ich ja sehr ungern. Aber die Seidenstraße geht durch Staaten, von denen du weißt, dass sie pleite sind. Und dann sagen die Chinesen, schlau wie sie sind, wir haben Überkapazitäten. Die Chinesen haben produziert wie die Affen und konnten es nicht loswerden. Und dann haben sie gesagt, was machen wir jetzt mit der Scheiße? Wir bauen das einfach in der Welt um. Wir schmeißen unseren Stahl irgendwo hin, wo sie ihn brauchen. So, und dann sagen wir hier, ihr Rumänen, wir bauen euch eine Brücke über dieses schöne Tal. Kein Problem. Ja, kommen kleine
Chinesen an. Das Geld leihen wir euch auch, genau.
Ja, kommen kleine Chinesen an und bauen das. Und dann sagen die Rumänen, aber ich kann den Kredit nicht zurück. Ja, das ist kein Problem, dann nehmen wir einfach die Brücke. Und so machen sie es ja überall. Mhm. Von Piräus, da sind sie schon relativ nah bei uns, bis eben zum Duisburger Hafen oder auch in Hamburg. Mir ist das ein Rätsel, wie der Hamburger Bürgermeister, der ehemalige Olaf Scholz, zustimmen kann, dass ein wesentlicher Teil des Hamburger Hafens jetzt den Chinesen gehört. Alle chinesischen Tanker und alle Container kommen an diesem Terminal an und werden für uns keinerlei Gewinne mehr abwerfen.
Zumindest nicht die Gewinne, die wir eigentlich hätten einkassieren können.
Ja, der Hamburger Hafen verzichtet, der hat natürlich Geld gekriegt, das stimmt, aber auf der anderen Seite verzichtet er langfristig auf Einnahmen aus dem Umschlag der Container, die jetzt an diesem Chinesen gehörenden Terminal landen. Weil die Chinesen werden an keinen anderen mehr fahren.
Vielleicht ist das ein Parteiproblem, weil die SPD war schon immer sehr gut darin, das sogenannte Tafelsilber zu verkaufen.
Ja, jetzt geht's mir aber
mal. Ich schweife richtig ab.
Ich wollte auch, aber ich will nur sagen, bei allem Zorn über Putin, bei allem Ärger über die Chinesen, bei allem Entsetzen über diese ungeheure Brutalität, die sich in Butscha und anderswo gezeigt hat, wo du einfach denkst, was um Gottes Willen,
vor allen Dingen
treiben diese verdammten russischen Soldaten dazu, 200-300 Leute umzubringen, die auf dem Fahrrad an ihnen vorbeigefahren sind. Ich meine, es ist unfassbar.
Zumal es ja auch so aussieht, als wäre das systematisch und nicht punktuell, wie,
in
Anführungszeichen, normale Kriegsverbrechen, die Trupp wo macht, weil sie sich nicht im Griff haben. Aber das sieht ja wirklich so aus, als wäre das Teil der Kriegsstrategie.
Die Soldaten werden ja auch vergewaltigt. Ja. Also ich sage mal sowjetisch, das stimmt natürlich nicht. Die russischen Soldaten in der Ausbildung werden vergewaltigt von ihren Vorgesetzten. Jetzt nicht jeder natürlich, aber das ist auf jeden Fall keine Seltenheit. Also wird geprügelt, dass es nur so knallt. Ja, und was erwartest du, was da rauskommt? Natürlich ist das Sinn der Sache. Natürlich wird es so, mein Vater, kann ich ja sagen, der ist schon lange tot, der war im Krieg in der Sowjetunion und der hat uns erzählt, wie unfassbar brutal die sowjetischen Soldaten mit sich selber auch umgegangen sind.
Also, du meinst miteinander?
Miteinander. Also das waren wirklich zu Tieren herabqualifizierte und emotional aufgehetzte Menschen. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Deutsche gegeben hat, die sich so verhalten haben. Das ist vollkommen klar. Aber Ich habe immer gedacht, das stimmt alles nicht und das ist so der letzte Rest der Nazi-Propaganda. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, als ich jetzt Butscha und andere Dinge gesehen hatte, ich dachte, nee, also irgendwie muss ich wirklich sagen, das geht weit über das hinaus, was ich als Kriegsverbrechen auch schon aus anderen Kriegen gesehen habe. Das ist wirklich unfassbar. So, und also das habe ich nur vorausgestellt, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich würde das irgendwie rechtfertigen. Aber was ich verstehen kann, ist, dass es ein Aufbegehren von Ländern gibt, die sagen, ich will nicht weiter unter der amerikanischen Knute handeln. Ich will nicht weiter Öl in Dollar abwickeln. Ich will nicht weiter unentwegt aus Washington beschallt werden mit irgendeiner Scheiße, die ich nicht akzeptiere. Ich will dieses Way of Life nicht. Ich will in Russland nach Werten leben, die wir alle völlig bescheuert halten. Das ist ja klar, aber das ist doch deren Sache. Ja, wenn die halt dieses tolle familientraditionelle Bild haben, dann bitte, kein Problem. Mir ist das egal.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 29. April 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.